Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Weiße Nächte in Genrehausen. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Genregeschehen. Es ist die Folge Nummer 100x. Ich habe schon wieder keine Ahnung, es tut mir sehr leid. 161? Sind wir soweit? Ja? Ach, ich rate jetzt einfach mal ins Blaue. Muss ja so sein. Und ihr habt ihn schon gehört, ich darf ganz herzlich begrüßen meinen sehr geschätzten Kollegen Tino Hahn. Der kam aber besonders geknödelt heute. Ja, diese Folge ist ein bisschen kurios. Denn wir sind noch nicht zu dritt. Vielleicht stößt unser Kollege noch hinzu. Aber André war irgendwie leider kurzfristig doch stärker beruflich involviert, als er eigentlich wollte. Es kann sein, dass er sich jetzt hier gleich noch anschließt. Es kann aber auch nicht sein. Darüber hinaus wollen wir heute so ein bisschen zwischen den Stühlen uns platzieren. Denn zum einen wollen wir natürlich Erfahrungsberichte von den Fantasy Filmfest White Nights präsentieren, aber zum anderen auch eher so einen kleinen Ausblick auf das liefern, denn, wie ihr ja bereits wisst, Tino sitzt in Berlin, wir sitzen, André und ich, in Hamburg und demnach waren wir schon in der Lage, zu den Fantasy Filmfest White Nights zu gehen. Tino allerdings erst dieses Wochenende.
Ja, jetzt weiß ich mal, wie sich viele von unseren Zuhörenden immer fühlen, wenn sie irgendwas noch nicht gesehen haben.
Und ja, deswegen wollen wir heute ganz vorsichtig mit den von uns hier, sag ich mal, besprochenen oder halt empfohlenen Titeln hantieren. Denn es ist wirklich so, dass mindestens, ich sag jetzt mal, hier sind mindestens zwei Filme, über die sollte man echt so wenig wie möglich wissen. Eigentlich drei Filme. Denn dann hat man meiner Ansicht nach schon den meisten Spaß. Aber was ich zuerst mal von Tino wissen möchte. Denn auf dem Fantasy Filmfest White Nights läuft das Remake von Street Trash. Von dem Herrn, der auch schon, wie hieß er?
Fright Barry.
Inszeniert hat. Genau. Und Street Trash, ein, wie soll man sagen, ein schon kleiner Splatter-Klassiker aus den 80er Jahren. Da ging es darum, dass Obdachlose aus dem Weg geschafft werden sollten mit ja, billigem Fusel, der sie von innen zerfrisst und halt den Körper schmelzen lässt. Und davon gibt es jetzt ein Remake. Und jetzt kann ich es ja brühwarm, oder beziehungsweise jetzt können wir es ja brühwarm erzählen. Offensichtlich gab es bei den bisherigen Ausgaben des Fantasy Filmfest oder der White Nights einen Fehler. Denn man hat leider die falsche Version von Street Trash geschickt, sodass halt in den Städten, die jetzt letzte Wochenende schon irgendwie das Festival ausgerichtet haben, das Original gezeigt worden ist und nicht das neue Remake.
Tja, das...
Nun.
Also das sind immer Momente, wo man, während man im Kino sitzt, immer vor Wut am liebsten in die Armlehne beißen will, aber das ist halt auch der Stoff, aus dem so Anekdoten irgendwann geboren werden.
Ja, ich meine, hätte ich das gewusst, hätte ich mir Street Trash, also hätte ich mir den nochmal auf der Leinwand angeguckt. So, bei dem Remake war ich mir nicht so ganz sicher, ob das Sonntagabend für mich noch das richtige Programm ist, wenn ich Montag früh raus muss. Dementsprechend, ja, Tino, einmal gesagt oder gefragt, wie ist Street Trash? Worum geht's in Street Trash?
Also in Street Trash geht's genauso wie im Original auch um eine Gruppe von Obdachlosen, die im Englischen ganz gut mit Misfits beschrieben werden, denn es wird nie so ganz klar, warum sie überhaupt obdachlos sind, weil sie sind irgendwie zu smart, auch zu durchsetzungsstark, irgendwie gar nicht verzweifelt am Leben. Also sie haben keine wirklichen Issues, die erklären könnten, warum sie auf der Straße sitzen. Deswegen ist es eher so ein bisschen dystopisches Misfits, die auf der Straße liegen. Und die kämpfen ja ums Überleben, wenn der Bürgermeister auf die Idee kommt, sie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem Gas töten zu wollen, aber der Gas ist gleichzeitig auch ein Schnaps. Also es war ein bisschen verwirrend. Oder ich habe es irgendwie nicht so ganz gecheckt, weil ich auch leider sagen muss, mein komplettes, ungeteiltes Interesse an dem Film ist leider recht schnell erlahmt.
Aufgrund von? Also,
aufgrund von einerseits diesem Versuch, dem Original irgendwie gerecht zu werden, andererseits aber auch eine Art, ja, Charakterstudie Light zu machen. Und
von einem oder mehreren Obdachlosen?
Ja, von mehreren. Also es soll schon so dieses Gruppengefüge gezeigt werden, was auch ganz gut funktioniert, aber dann sind es eigentlich nur so 5 Leute sitzen irgendwo rum und hauen sich halt One-Liner um die Ohren. Von denen halt leider nur jeder vierte halbwegs funktioniert. Einer der Misfits hat auch so einen imaginären blauen Freund, der vom Regisseur Ryan Kruger selbst gesprochen bzw. gespielt wird. Und das ist leider sehr unangenehm. Also es war sehr fremdscharmig. Das war mir richtig unangenehm immer, weil der dann auch so naseweise alles kommentiert hat, was dann wohl so wie so eine Art Sozialkritik sein soll, so eine Art Kapitalismuskritik, aber es hat halt nicht so ganz hingehauen. Und die Gore-Splatter-Effekte sind ähnlich wie im Original halt auch so krass übertrieben, verlieren dadurch auch so ein bisschen ihren Reiz, weil sie keinen Ekel haben, weil es halt sehr nach, ja, sieht halt alles sehr flüssig aus, sehr bunt. So ein bisschen wie diese Kinderfarben, die man so auf so eine Malpalette draufdrückt, dann so zweimal mit dem Pinsel rumrührt und dann sagt, guck mal, hier ist eine Wunde im Gesicht. Also das.
Also nicht schmerzhaft?
Nee, fand ich nicht.
Und eklig auch nicht?
Ein bisschen vielleicht, aber dann auch wieder too much. Hihi. Also sowohl M-U-C-H als auch das deutsche too much. Und
also unrealistisch, ja, also zu unrealistisch?
Ja, aber schon auch ähnlich wie Fried Berry, der ja auch so seine Ecken und Kanten hatte, aber auch irgendwie aus einem Guss wirkte. Aber wo man halt auch sagen muss, dass wenn das nichts für jemanden ist, dann ist das nichts für jemanden. Also diesen Style muss man halt schon irgendwie mögen und auch dieses, ich weiß nicht, es ist nicht mal reduziertes Erzählen, es ist also aber es ist nach 10 Minuten schon klar, worauf es hinausläuft. Der ganze Film macht dann auch gar keinen Zweifel mehr dran, sondern kleckert halt einfach so vor sich hin, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne irgendwie richtig krasse Momente zu haben. Und wo wir schon von Misfits sprechen, hier kommt André Hegger in den Chat. Hallo, na? Du bist live in der Sendung.
Live in der Sendung. Er ist durch den Ärmelkanal einarmig geschwommen, um hier zu sein. Herzlich willkommen, André Hegger. André hat sein Mikrofon noch nicht angestellt.
Nee, er hat sein Mikrofon noch nicht angestellt. Hallo, da ist er. So. Wir haben gerade erst angefangen. Wir sind gerade bei Street Trash drin. Also wir können quasi direkt weitermachen. Ich bin nämlich auch schon fertig. Du hast ihn nämlich auch nicht gesehen. Wie auch? Denn wir. Ach so. Stimmt. Wir haben gerade zum ersten Mal in unserem Leben gelernt, dass wir ja quasi André zwar hören können, aber wenn er dir eine Aufnahme nicht startet, hört ihr ihn ja gar nicht. Obwohl wir ihn in unserem Kopf gerade hören, ist er trotzdem nicht bei euch zu hören. Verrückt, oder?
Ja. Wer weiß, wann es soweit ist.
Ja. Aber dann erzähle ich jetzt noch 30 Sekunden über Street Trash.
So, jetzt.
Weil der halt.
Aber wir müssten dann gleich irgendwas synken, weil sonst weiß ich gar nicht, wo ich nachher anschneiden muss. Wir müssen das dann irgendwie einmal.
Ach so, nee, du, wir können das alles einfach so lassen. Dass die Zuhörenden auch mal einen ungeschliffenen Einblick bekommen, wie das hier so abläuft.
Ja, und damit nochmal erneut. Herzlich willkommen, André Hecke.
Herzlich willkommen an mich selbst.
Ja, Grüße.
Er hat mindestens 3 Baukräne umgeschmissen, um jetzt hier am Platz zu sein.
Ja, 3 Baukräne sind auch ungefähr so das primäre Setting von Street Trash.
Also wirkt er denn, also ich meine, Fried Berry mochte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil er mir halt irgendwie so ein bisschen zu sehr umhergedriftet ist. Und dann halt auch irgendwie einfach auch nur so eine psychedelische Sequenz an die andere geklatscht hat. Kommen diese psychedelischen Sequenzen wieder in Street Trash vor?
Gar nicht. Das ist ganz bodenständig, das zieht es einfach durch. Es wird ein bisschen, immer mal ein bisschen abgedreht, aber eigentlich auch nur durch dieses kleine blaue imaginäre Männchen, was sich der eine vorstellt, was halt humortechnisch, also für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Das ist so ein Film, den ich irgendwie dann schon ganz gerne im Kino sehen würde mit so einer Crowd, aber ich glaube auch da ist die Stimmung, glaube ich, eher verhalten. Weil das halt, ach, ich weiß nicht, also für mich hat es leider nicht funktioniert. Also ich weiß wieder zu würdigen, was er da probiert hat, ähnlich auch wie bei Fried Berry, aber es ist halt wirklich so, wo, was ich auch niemand, selbst wenn ich begeistert von wäre, ich wüsste genau, das brauche ich niemandem schmackhaft zu machen, weil entweder funktioniert sowas in den ersten 10 Minuten oder man denkt halt so, oh nein, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich mochte den Look ganz gern, schauspielerisch ist das auch alles okayisch. Gibt gegen Ende noch ein größeres Setpiece, aber man merkt schon, dass er halt mit reduzierten Mitteln gearbeitet wurde. Also das ist halt schade.
Aber vielleicht ist das jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab, anhand dem man so einen Film wie Street Trash oder das Remake von Street Trash irgendwie messen sollte, weil, naja, der Originalfilm war jetzt auch nicht das Budgetwunder.
Ja, eben, also er macht nichts eklatant schlechter oder besser als das Original. Er ist auch kein wirklich zeitgemäßes Remake, weil er wenig zu einem irgendwie einem Status Quo da sozusagen hat. Also der Film könnte in den 80ern genauso spielen wie jetzt. Also hat auch ein bisschen so eine, ja, nicht so eine Robocop-artige Aura, aber es wirkt so schwierig einordbar, zu welcher Zeit er wirklich spielen soll, weil bei Street Fighter, habe ich Street Fighter gesagt? Ja. Wie bin ich auf Street Fighter? Wegen Street Trash. Robocop, Mensch. ähnlich wie bei Robocop auch, wo man schon weiß, okay, der ist irgendwo halbwegs zeitlich einordbar, aber er könnte halt auch 30 Jahre in der Zukunft mehr oder weniger spielen. Und bei Street Trash bleibt auch irgendwie unklar, wann das genau spielen soll. Und man merkt aber auch, der Film ist daran eigentlich gar nicht interessiert. Er will ein paar skurrile Charaktere ausstellen, die halt nicht so skurril sind, dass man sich denkt, wow, geil. Also so ein Fried Berry-Charakter gibt's halt leider nicht. Und sie sind halt auch alle so funktional. Also es wurde für mich überhaupt nicht klar, warum die auf der Straße leben. Und das muss es ja auch gar nicht, weil der Film, glaube ich, nicht wirklich vorankommt, wenn die ganze Zeit mit ihren internen Konflikten und irgendeiner Art von Traumabewältigung die ganze Zeit strugglen oder mit irgendwelchen Drogenproblemen. Aber, also, ich konnte in diese Prämisse nicht so richtig reindicken.
Okay.
Also man hat quasi nichts verpasst.
Ja. Gut, wir haben halt, wie gesagt, das Original in Hamburg verpasst, aber das wird wahrscheinlich jetzt bei der nächsten Ausgabe oder beim nächsten
Raus
der White Knights. Wie, geh einfach raus.
Ja, okay, sollte ein unqualifizierter Hamburg-Bus sein, aber gut, du wohnst ja jetzt irgendwo da auf dem Lande.
Auf dem Lande, ja. Okay. Wenn das für dich schon Land ist.
Du wolltest das Hamburger Stadtbild dissen, verstehe ich das korrekt?
Ja. Sprich der Berliner, ne?
Wir reden schon mal sagen, oder
bei der nächsten Fahrt in der U8.
Ja, ich bin in 15 Minuten Fußweg bin ich in der U8.
Ja, ich konnte mich gestern nicht mehr aufraffen für Street Trash. Hätte ich gewusst, dass sie das Original zeigen, wäre ich vielleicht auch
hingegangen. Genau gewesen. Das habe ich auch gesagt. Genau das habe ich auch.
Ich hätte ziemlich gefeiert, glaube ich, jetzt auf der Leinwand zu sehen.
Ja. So, ein Film, über den wir aber nicht zu viel sagen sollten und auch nicht wollen, ist so ein kleiner Hype-Titel, sage ich jetzt mal. Zumindest wenn wir jetzt auch unsere Jahresvorschau jetzt nochmal zu Rate ziehen, in der er ziemlich prominent vertreten war. Er heißt Companion und handelt davon, dass eine junge Frau namens Iris zusammen mit ihrem Freund in ein Waldhaus fährt, in ein recht luxuriöses Waldhaus, wo sich ein paar Freunde von Josh, nee, wie heißt er? Troy. Heißt er Troy, ne?
Ja, Josh ist ja, also der Schauspieler ist ja, der Schauspieler Jack. Heißt Jack Quaid ist der Darsteller, genau. Und der Charakter heißt Josh, so.
Der Charakter heißt Josh, genau. Iris liebt Josh und sie fahren gemeinsam in ein Waldhaus, weil dort schon sich ein paar Freunde von Josh treffen. Aber Iris hat so ein bisschen Bedenken, weil die Clique hat sie bislang nicht so wirklich gut aufgenommen und vor allem hat sie Angst davor, sich irgendwie zu blamieren oder noch viel schlimmer, ihn zu blamieren. Und das möchte sie nicht. Und viel mehr möchten wir eigentlich an dieser Stelle auch gar nicht verraten, oder André?
Das ist wirklich ein Film, man sagt ja oft, oder hat oft Filme, wo man sagt, daraus sollte man nicht so viel vorher wissen. Hier ist es halt wirklich so, wenig lesen oder am besten nichts zu lesen, den ersten Trailer gucken, weil der ist noch so versatzstückhaft, der verrät eigentlich nichts. Der zweite Trailer, der jetzt kam, der neuere, der war leider ungeschickt, finde ich, von Warner, weil der nimmt halt wirklich die Grundidee vorweg im Trailer. Und das ist schon schade.
Ja.
Es ist aber auch so, muss man dazu sagen, weil ich habe dann jetzt auch halt, nachdem ich meine Box-Review veröffentlicht habe, wo ich auch nochmal reingeschrieben habe, von wegen, ey, hier, ne, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, lest am besten gar nicht weiter, guckt ihn erstmal, guckt euch dann Reviews an. Kamen auch direkt viele in die DMs und meinten, ey, ich habe den Trailer jetzt gesehen, da weiß man ja schon, worum es geht, ist es jetzt nicht komplett gespoilert. Den Leuten habe ich halt auch gesagt, es ist zwar schade, aber es macht den Film trotzdem nicht kaputt, weil ich habe den Trailer auch gesehen, das heißt, ich kannte die Grundprämisse und das Gute an dem Film ist, der löst die halt nach 25 Minuten eh auf und dann geht's erst richtig los. Und es gibt dann nicht noch irgendwie den einen Mega-Twist, wie bei jetzt Barbarian, wo dann einmal eine 180-Grad-Wendung kommt, der nochmal alles irgendwie aufbaut oder nochmal etabliert oder darauf hinarbeitet, sondern es gibt diese Grundidee, die wird dann einmal aufgemacht und dann spielt der Film die einfach sehr geschickt immer weiter aus, mit allen Facetten, mit Ideen, mit Einfällen, die dazugehören. Aber es ist nicht, ich finde, es nimmt dem Film gar nicht so viel weg, wenn man das schon vorher im Trailer gesehen hat. Weil der Film dann trotzdem deutlich mehr zu bieten hat, als nur diese eine Idee, diesen Fingerzeig. Von daher, es ist kein Beinbruch, wenn ihr das schon vorher irgendwie gecheckt habt, um was es im Kern geht.
Wobei ich sogar sagen möchte, und das meine ich durchaus positiv, man hätte diese eine Idee, die quasi jetzt schon relativ früh offenbart wird.
Ja.
Die hätte man tatsächlich sogar noch ein paar Minuten länger ausspielen können, meiner Ansicht nach. Also ich finde, das hatte noch Potenzial, um länger zu gehen. Dann hätte man vielleicht etwas später die Überraschung gehabt, aber dann hätte man hinten raus vielleicht auch nicht etwas weniger
Film?
Vielleicht ein bisschen, dann hätte man sich auf was anderes konzentrieren können, als das, auf das man sich dann letztendlich konzentriert hat. Das meine ich.
Ja, verstehe ich voll. Ja, gebe ich dir schon recht, hätte man auf jeden Fall machen können. Ich finde es aber, so wie es gelöst haben, immer noch super, weil sie trotzdem es dann schaffen, mit der Idee, die jetzt auch nicht neu ist, ja eben, aber noch genug zu machen. So, es gibt genug Einfälle, es gibt genug Kreatives, es gibt genug, was man eben mit der Technik spielt, die dahinter steckt, mit der Mechanik spielt. Und ihnen fallen immer wieder Sachen ein, die überraschend sind, die lustig sind, die gut funktionieren. Weil ich muss eh sagen, ich fand, der Film war überraschend lustig. Und das Gag mit echt gutem Gag-Timing auch. Schöne Umschnitte, schöne Textbildscheren irgendwie, kurze Rückblenden, die irgendwie nochmal was aufrollen, was du dir eh schon irgendwie denkst, wie es passiert ist und so weiter. Da sind schöne Sachen dabei. Ich sag nur Erinnerungstanzszene. Da waren echt Sachen dabei, wo ich echt gut lachen musste, die sie immer wieder einweben und mit dieser Grundidee verknüpfen. Und deswegen, ich fand halt trotz allem dann, der Film wird halt nicht langweilig hinten raus und schafft es für mich halt dann, diese Idee auch wirklich bis zum Ende gut auszuspielen. Von daher, von mir muss ich halt sagen, ich mochte ihn wirklich gerne. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Und wie gesagt, es ist wirklich kein Beinbruch. Zum Glück, wenn man eben diese Idee kennt, weil es jetzt nicht das ist, was den Film auszeichnet. Nur weil man das weiß, ist der Film jetzt nicht schon madig. Und das ist das Gute.
Weil da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich habe den zweiten Trailer jetzt bestimmt 6-7 Mal im Kino gesehen.
Ja.
Und der fühlte sich halt schon so an, als ob er bis Minute 80 im Film quasi chronologisch erzielt.
Zum Glück nicht. Nee. Es gibt nur eine Szene im Trailer, die nach der zweiten Hälfte passiert. Alle anderen sind in der ersten.
Ja,
das machen sie schon okay. Ja. Also, es gibt halt nur viele Leute, die sich natürlich ärgern, dass sie jetzt halt den Kniff kennen. Aber wie gesagt, das ist wirklich nicht tragisch.
Mit dem Kniff ist es nicht getan. Also, weil sie machen ja halt noch was mit dem, also mit dem Kniff wird ja noch ein bisschen mehr gemacht. Und das fand ich auch schön. Ist auch schön, also an manchen Stellen auch schön blutig, kann man schon mal sagen.
Ja, ist blutig, sieht gut aus, ist gut gespielt. Ich mag ja, also Sophie Thatcher eh super, sehe ich immer gerne. Drake Quaid passt auch gut in diese Rolle.
Ja, aber da wäre so einer meiner Kritikpunkte. Ich finde halt, die Rolle hat er jetzt schon ein paar Mal gespielt und da muss er ein bisschen aufpassen.
Stimmt.
Da muss er
das
ein bisschen aufpassen.
Ich finde, er kann die halt immer noch. Also der füllt die schon gut und er passt auch gut rein in diesen leicht trotteligen, aber dann doch auch irgendwie toxisch sein könnenden Dude halt so. Aber ja, klar, er macht halt sein Ding wieder. Aber es passt halt auf jeden Fall, ja.
Ja, ich fand, er hat es jetzt halt ein bisschen aufgemacht und ich glaube, er sollte mal jetzt mal was anderes machen. Und ich finde halt, am Ende macht sich der Film ein bisschen zu einfach und ist damit auch zufrieden. Und das fand ich ein bisschen schade, weil da wäre schon noch ein bisschen was rauszuholen.
Da wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen war es für mich, also auf jeden Fall die Überraschung des Festivals für mich.
Ja.
Wenn ich Sachen, die ich jetzt bisher gesehen habe, ja, schon. Weil ich halt schon Erwartungen dran hatte und die wurden erfüllt.
Ja.
So. Es ist jetzt ist kein Meilenstein, aber ich hatte wirklich eine sehr gute Zeit mit dem. Und dadurch, dass es eben, wie gesagt, nicht alles auf diesem einen Ding aufbaut, auf diesem nach 80 Minuten hinarbeitet, ist es auch ein Film, den du nochmal gucken kannst ohne Probleme und jetzt immer noch Spaß dran haben kannst.
Ja, also der eignet sich für ein Rewatch. Und vor allem ist der gut geeignet für Festival-Crowd so.
Ja, voll. Das ist ein Crowdpleaser. Es wird echt viel. Es wird viel gelacht oder überrascht oder keine Ahnung. Ich habe alles um mich herum alles gehört an Reaktionen und das zeigt auf jeden Fall, der funktioniert. Ja. Ja. Hat Warner auf jeden Fall einen guten Film in der Hand, auch jetzt für den regulären Kinostart.
Ja, für mich war ja ein anderer Film eine schöne Überraschung. Also, The Night Call hatten wir schon hier bei uns im Podcast besprochen.
Den habe ich jetzt auch geguckt, ja. Da gehe ich mit dir, was du gesagt hast. Den fand ich wirklich auch gut.
Der ging gut durch. Alte Executioner hatten wir auch schon mal besprochen, genauso wie Mats so. Aber ich muss sagen, für mich war gestern eine schöne Überraschung The Surfer, obwohl ich jetzt auch nicht behaupte, dass es der beste Film ist. Aber da muss ich sagen, ich habe mit was echt anderem gerechnet. Gerade anhand eben, und da bin ich wieder so blöd, in die typischen Fallen reinzutappen, so, ja, anhand von Nicolas Cage in der Hauptrolle. Aber der Film war echt eine schöne, ich sag jetzt mal, Osploitation-Hommage, weil der Regisseur hat auch schon im Vorfeld in seinem Grußvideo so ein paar Filme aufgezählt, wo ich gedacht habe, ja, okay, interessant. Und das hat er dann wirklich auch so ausgespielt. Also es geht eigentlich tatsächlich darum, dass Nicolas Cage mit seinem Sohn zum Strand fährt, in seiner ehemaligen australischen Heimatstadt, um dort mit ihm zu surfen, weil er halt ihm auch auf dem Surfbrett etwas zeigen möchte. Und das geht aber nicht, weil am Strand sind halt so ein paar Locals und die wollen halt nicht, dass er da surft. Ja, you don't live, you don't surfy, sagt der eine Typ immer. Ja?
Richtig schön mit Aussie-Slang.
Ja, aber wirklich brutale Aussie-Slang. Ja?
Geil.
Und der Nicolas Cage will sich das nicht so wirklich gefallen lassen, beziehungsweise bleibt halt erstmal an diesem Parkplatz, wo sie gehalten haben und will halt auch nicht so wirklich klein beigeben, beziehungsweise hat noch so ein paar andere Dinge, um die er sich kümmern muss und die er regeln muss. Aber je länger er dort an diesem Parkplatz verbringt, umso schwieriger wird die Situation, umso fieser und so gemeiner wird die Situation, weil sowohl die Anwesenden da begreifen immer weniger, was er da will. Gleichzeitig wird er von der Sonne halt echt mürbe gemacht. Ja, er kann sich auch irgendwann nicht mehr Trinkwasser besorgen, so aus bestimmten Gründen. Und dann ist sein Handy alle und dann will er das irgendwie aufladen, aber das funktioniert alles nicht so. Und dann wird er auch übers Ohr mehrfach gehauen und so. Und dann klauen sie noch Sachen von ihm. Und so nach und nach, also es ist wirklich ein so.
Okay, es ist immer wieder Tropfen auf den heißen Stein.
So. Genau.
Bis es fast halt wirklich voll ist.
Es wird halt echt immer wieder, es wird immer fieser, es wird immer weiter gesteigert. Okay. Aber wenn man jetzt denkt, okay, das wird jetzt so eine Falling-Down-Nummer, nee, das ist es eben nicht, sondern das ist tatsächlich dann wirklich ja einer dieser, australischen, wir backen Menschen in der Hitze, Filme, die so ein bisschen, an so Sachen wie sowas wie Killing Ground, an sowas, Picknick am Valentinstag kann man auch schon so sagen, ja, fast schon so ein bisschen, weil es dann auch so surreale Einschläge hat irgendwie. Und oder hier, wie heißt der mit Stacey Keach, Roadkill, glaube ich, oder Long Weekend, das wären halt so wirkliche Referenzen, die man da halt nennen kann. Und den Geist atmet dieser Film und er wird am Ende doch was anderes, als ich gedacht habe. Und das fand ich gut. Auch wenn es für den Regisseur echt schon wirklich jetzt zur Gewohnheit geworden ist, im zweiten Drittel verkackt er da, beziehungsweise zerdehnt er das wieder irgendwie so blöd. Also so richtig spürbar, dass man sich am Ende halt sagen muss, ey, ein bisschen kürzer wäre geiler gewesen. Aber das war bei diesem Nocebo, oder wie er heißt, war das so.
Ja. Voll.
Ja, und das war auch bei Vivarium so, dass er im zweiten Drittel immer zu lang auf der Stelle tritt oder immer zu lang auf einem Zustand rumkaut und bevor er dann wieder in die Gänge kommt und die Geschichte weiterentwickelt so. Und es ist jetzt bei dem genauso. Aber ich muss sagen, Nicolas Cage hat mir gefallen, weil er nicht ganz die volle Cage-Power abruft, sondern man sich so ein bisschen zurückhält, was halt immer noch 100% sind, ne? Aber ist schon cool. Und weil die Bilder und so und auch die Atmosphäre, weil ich das echt cool fand. Und weil der den Film tatsächlich irgendwann mal an einen Punkt dirigiert, wo man sich denkt, ist das vielleicht doch so? Ja, also wo er dann so ein bisschen in die Mindgames eines David Finchers dann auch geht, so, und das fand ich schon ganz cool. Ohne die Klasse eines David Fincher zu erreichen, das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch hier noch betonen. Aber alles in allem fand ich das ein sehr überraschender Film. Er ist nur schwierig. Er wird, glaube ich, nicht das typische Cage-Publikum so abholen, wie es andere Filme, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, vielleicht ein Mandy oder was hat er letztes, oder ja, halt Massive Talent oder halt
Aber er unterläuft dann auch stehende Erwartungen, ähnlich wie so ein Pick. Wo du auch halt denkst, die Prämisse ist dafür gemacht, dass er gleich die Shotgun rausholt, aber es ist halt komplett was anderes.
Ja, also ich würde schon sagen, er unterläuft die Erwartungen. Und das schick in Szene gesetzt, mit, wie gesagt, auch hier, der spielt der Dr. Doom und aus Nip/Tuck, der McMahon, wie er heißt.
Ja, der Dominic McMahon.
Dominic heißt, oder Julian? Julian?
Oder Julian McMahon?
Ich weiß nicht mehr genau. Aber halt der Dr. Doom in dem ersten Fantastic vorgespielt hat und bei Nip/Tuck einen der beiden Ärzte. Der spielt hier auch eine coole Rolle. Und ja, das hat schon, wie gesagt, auf mich einen guten Eindruck hinterlassen. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht sagen würde, dass es der allerbeste Film ist. Aber von den drei, Locke und Finnegan-Filmen, fand ich, ist das jetzt der beste.
Ja, Julian McMahon, ja genau. Ja, okay. Ja, klingt spannend. Ja, ich wollte ihn gestern noch gucken, hab's leider nicht geschafft, aber ja. Ich glaube jetzt auch, der tut es dann. War es denn ein Crowdpleaser oder auch eher?
Nee. Würde ich alles andere als Crowdpleaser bezeichnen. Ja, also der hat am Anfang so zwei, drei lustige Momente oder zwei, drei Momente, wo schon gelacht worden ist so. Aber ich glaube nicht, dass der als Crowdpleaser wahrgenommen wird, sondern eher schon als zähe, vielleicht höchstens herausfordernde Angelegenheit. So.
Okay, alles klar. Das dachte ich mir nämlich, witzigerweise habe ich mir das irgendwie gedacht, deswegen dachte ich mir auch so, ja okay, der reicht sich ja immer zu Hause irgendwie. Weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, schon von allem bisher, wie ich selber gesehen, gehört habe, dass das jetzt irgendwie ein Party-Ding wird.
Nee, ist es auf jeden Fall nicht.
Ja. Aber geht auch nicht in so eine Eden Lake-Richtung.
Naja, es geht schon um Lokalismus, ne? Also das muss man halt auch sagen, ne? Also und zwar um aggressiven Lokalismus so, ja. Das will ich nicht verhandeln, aber es ist auch nicht, also es erreicht nicht die Härten eines Eden Lake.
Weil ich habe nicht neulich endlich mal diesen Wake and Fright gesehen.
Hast du den gesehen? Das war so die oberste Referenz. Also. Ich habe den halt noch nicht gesehen. Ich habe mir schon ewig auf Blu-ray hier im Schrank stehen. Aber ich habe mich bislang auch noch nicht rangetraut, aber ich will den auch sehen. Der gibt sogar eine deutsche es gibt eine Eindeutschung von dem, ne?
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe den ja nur, weil ich in Sieges diese Doku über Texas Chainsaw Massacre gesehen habe. Und das war halt so einer der einzige Film, der da genannt wurde, unter denen, die wohl so als Inspirationsquelle gedient haben könnten oder so, der mir vorher gar nichts gesagt hat. Und ich kann es gut verstehen, warum er als Inspirationsquelle genannt wird.
Ja, den hat der Regisseur auch als große Inspirationsquelle genannt. Ich meine, der wird ja auch von Scorsese und Tarantino irgendwie, von den ganzen Leuten wird er ja auch abgefeiert und schon immer irgendwie mal erwähnt oder propagiert so. Ich habe mir den halt auch deswegen mal irgendwann aus dem Ausland bestellt und ich habe jetzt festgestellt, der lief mal auf Arte unter dem Titel Ferien in der Hölle oder so.
Ja, also ich verstehe, wie sie auf den Titel kommen, aber ist jetzt natürlich nicht so mega verlockend. Und hat nicht Silke dir den auch nochmal geschenkt?
Ich glaube, Silke hat mir den geschenkt oder so, ja. Ja, stimmt.
Weil wir hatten euch schon mal drüber geredet, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, warum der immer so an mir vorbeigegangen ist, weil ich immer so gedacht habe, ja, okay, das ist einer von denen, der halt von den üblichen Verdächtigen, so Scorsese und Tarantino, immer wieder erwähnt wird. Hat man vielleicht schon mal gesehen oder muss man sich nochmal mit beschäftigen? Und dann in der Doku habe ich halt zum ersten Mal Ausschnitte gesehen. Also vorher habe ich immer nur so den Titel gehört und gedacht, ja, okay, ich weiß, ich sollte es gucken, wenn die das immer so propagieren, aber dann habe ich da die Bilder gesehen und gedacht, geil. Weil dieses Exploitation, bin ich schon so ein.
Ja, stimmt, Silke hat mir den geschenkt. Fan. Und ich weiß auch warum, weil wir nämlich mal zusammen in einem Podcast waren, wo der Host, Dennis heißt er, Grüße gehen raus, wo der auch schwer begeistert von dem Film war und hat gesagt, oh, den musst du dir angucken. Und Silke hatte sich das gemerkt, weil ich halt auch zu dem Zeitpunkt schon das Gleiche gesagt habe wie eben, weil ich auch schon von dem Film damals gehört hatte. Und Silke hatte sich das gemerkt und hat mir den dann geschenkt, genau. Den hat sie aus dem Ausland importiert. Gut, so, ich würde auch noch mal eben ganz knapp und kurz etwas zu The Wailing sagen wollen, weil ich bin gespannt, was du sagst, Tino. Ich bin wirklich gespannt, was du sagst.
Also wirklich einer der Filme, wo ich mich am meisten drauf freue, aber gar nicht genau sagen kann, warum. Weil er halt einfach so diffuse Vorschusslorbeeren hat.
Genau, und in Sieges kam er ja wohl auch ganz gut an. Wir hatten ja keine Tickets mehr bekommen.
Ja, der war komplett sofort ausverkauft und vorher war irgendwie so, also er hat halt natürlich das Problem, dass es Wailing heißt. Und und auch die, bei Sieges ist es ja oft so, dass es zu den Filmen nicht mal Trailer gibt, sondern so ein, zwei Bilder und die sehen halt zu The Wailing, sahen die halt völlig egal aus. Also da steht halt einfach jemand auf so einem Schulflur. wo man so denkt, ja, okay, das kann halt, und dann ist er auch so aus spanisch sprechenden Gegenden, was in Sitges eh immer alles Mögliche bedeuten kann, weil da werden auch Filme schnell hochgechast, wo man so denkt, okay, wenn das Festival nicht in Spanien wäre, würden die Filme gar nicht so, ja, da haben Schröck und ich ja schon harte Lektionen lernen müssen.
Wie hieß dieser Arte-Fernsehfilm, wo die Frau immer diese Geräusche
die Geräusche hat? 8 Sekunden verzögert, weiß ich leider nicht mehr. Aber da hört echt nur eine Frau Geräusche 8 Sekunden verzögert, das war's.
Also Momentum mit Delay.
Ja, ja, und man denkt so irgendwie, dass sie dann
Memoria.
Vielleicht so...
Memoria, meine ich.
Ja, und an einer Stelle denkt man so, ah, vielleicht entdeckt sie, weil dann hört man irgendwas und sie kriegt später mit und dann denkt man so, okay, vielleicht hört sie jetzt Sachen dann irgendwie früher als alle anderen, kann dadurch irgendein Verbrechen oder einen Mord verhindern oder es kommt noch irgend so ein Layer, aber der Ende dann einfach. Also vielleicht waren wir auch zu dumm dafür, aber ich meine, ich mag Memoria super gern und da dachte ich auch so, Alter, also was ist es?
Ja. Ja, gut, ja, da kriegt natürlich lokale Filme wahrscheinlich ein bisschen Vorschusslorbeeren.
Ja, ja, klar.
Aber tatsächlich passt da The Wailing dann schon auch ganz gut rein, fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich habe gar nicht mehr an den Film gedacht, den du, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt, aber ich habe schon ewig nicht mehr an diesen Film denken müssen, so, weil er halt auch echt...
Ich denke manchmal dran, weil der in einer Szene ein super geiles Sounddesign hatte.
Wo sie über die Straße
geht? Ja, das war, also das war Sounddesign-mäßig, habe ich selten so was Geiles gehört, aber was hilft's?
Aber die Szene tatsächlich habe ich auch noch vor Augen. Ja, ich habe noch diese graue Backsteinmauer vor Augen, die sie, an der sie entlangläuft. So.
Ja.
Ja, aber jetzt, wo du es sagst, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber ich kann gewisse Parallelen zu The Wailing ziehen.
Okay.
Ja, aber sagen wir es mal so, rein inszenatorisch, ja, macht der Film jetzt nicht unbedingt viel her, so vom Erscheinungsbild, also von den Farben und so weiter. Es ist alles, wirkt alles eher trist, braun, also eher so gediegen, farblos oder eher farblos so. Und ja, wir lernen hier eine, also erstmal, das war so ein Film, der mich in seinen ersten 5 Minuten wieder mal echt alt hat lassen fühlen.
Sagt
der beginnt
YOLO.
Nämlich, ja, ja, der beginnt nämlich mit einer Szene, in der eine Gruppe von Party-People, die zu Hause irgendwo erstmal so ein bisschen gefeiert haben, in einen Club gehen und zu Techno-Musik tanzen. Und wo ich dachte, ja, cool, gehen halt Party machen, guter Song oder guter Track, wird in der Jetztzeit spielen. Ja, scheiße. Der Track war von Laurent Garnier und heißt Crispy Bacon.
Ach so, oh, ja, okay, dann spielt's wann? 2003?
1998. Ja, okay. 1998, so, okay. Und ich dachte so, ach, scheiße, Alter, der Song ist ja wirklich schon so alt, ja. Mhm. Und war echt ein bisschen frustriert, so. Also, wir lernen hier eine Gruppe von Menschen gehen, das ist die erste Szene, die gehen Party machen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann springt der Film 20 Jahre ungefähr in die Zukunft oder 25 Jahre in die Zukunft und wir lernen eine junge Frau namens Andrea, glaube ich, heißt sie, kennen, die ja eines Abends nicht viel mehr macht, als ihrem Freund, der gerade in Sydney verweilt, ein Grußvideo schickt, beziehungsweise so ein kleines Handyvideo schickt und ja, um halt irgendwie zu sagen, dass sie enttäuscht ist, dass er jetzt nicht mit ihr chatten kann oder sonst irgendwas oder irgendwie sowas. Also sie schickt ihm halt einfach nur so ein kleines Video, worauf von ihm die Nachricht kommt, ey, wer ist denn der Typ im Hintergrund?
Hm.
Und da ist kein Typ im Hintergrund. Also zumindest nicht, was wir als Zuschauer sehen. Aber sie stellt fest, auf der Videoaufnahme ist tatsächlich jemand im Hintergrund zu sehen. Und dann stellt sie fest, dass es nicht das einzige Mal ist, dass im Hintergrund jemand zu sehen ist, der irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkt, sondern dass diese Person tatsächlich auf mehreren Bildern oder Videos zu sehen ist. Sprung in ein anderes Land. Ich glaube, am Anfang spielt es in Madrid. Dann springen wir nach Argentinien und dort lernen wir eine junge Filmstudentin kennen, die halt jetzt gerade wieder so ein paar, also die so eine Arbeit vorlegen muss und dafür halt so ein paar Aufnahmen macht und heimlich so eine andere junge Frau abfilmt und feststellen muss, dass auch bei ihr, also bei dieser jungen Frau, im Video eine Person oder eine Figur zu sehen ist, die halt ansonsten nicht zu sehen ist. Und der Film erzählt quasi, wie das zusammenhängt.
Mhm.
Und das muss ich sagen, Ich glaube, das ist ein Regiedebüt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das macht der Mann, der den Film inszeniert hat, schon echt gut. Ich habe ein großes Problem mit dem Film. Das ist die Geschichte der ersten jungen Dame, dieser Andrea. Die wird meiner Ansicht nach ein bisschen zu lang und zu ereignisarm erzählt, sodass es schon ein echter Hänger war zwischendurch. Also ich bin so in der ersten Hälfte tatsächlich, musste ich mich hart irgendwie zwingen, dran zu bleiben.
Hm.
Was schade ist, weil das macht den Film halt, wie gesagt, glaube ich, schon sehr früh angreifbar. Weil er aber hinten raus dann, und ich bin froh, dass ich dran geblieben bin und mich nicht irgendwie in eine Art Müdigkeit hingegeben habe, weil er hinten raus dann plötzlich, ja, die besseren Szenen liefert oder die besseren Momente liefert und halt auch die Geschichte dann nochmal wirklich stimmig zusammensetzt, so. Und auch hier geht es dann teilweise darum, dass etwas gehört wird, wo keiner genau wirklich weiß, woher es kommt. So, ja, ist es jetzt gerade aktuell, was man hört, oder ist es einfach nur generell etwas, was man auf einmal hört? So, das ist noch nicht so ganz klar und auch das muss irgendwie in dem Film ergründet werden. Und ich bin gespannt, was du am Ende des Films denkst, Tino, weil da müssen wir auf jeden Fall, da möchte ich auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil ich habe jetzt so eine Vermutung, eine Theorie, einen Gedanken. Und wenn der zutrifft, wenn der auch von anderen Leuten so empfunden wird, dann muss ich sagen, fand ich das schon stark. Auch wenn der Film nicht unbedingt die ganze Zeit stark ist, sondern auch wirklich große Gefahr läuft, sein Publikum zu verlieren.
Mhm.
Ich kann nur dazu appellieren, dran zu bleiben, weil der hat ein, zwei, ja, man kann jetzt sagen, Jumpscares oder Schreckmomente. Aber die fand ich, die kamen eher in dem Jumpscare-Verständnis eines It Follows rüber oder wurden in der Art präsentiert, als eben wie ein typischer Jumpscare bei jetzt, keine Ahnung, zuletzt, was hatten wir hier, The Monkey oder was
Conjuring
haben wir da?
Oder sonst was.
Ja, genau, was
die typischen Sachen halt.
Genau. Ah, hier, Wolfman zum Beispiel. Wolfman war ja auch so ein Ding, wo schon auf richtige Jumpscares hingearbeitet wurde. Sowas ist da nicht, sondern das ist eher so diese dezentere, stillere Form.
Subtilere Form.
Ja, und das fand ich, da hat der tatsächlich zwei, drei echt gute Momente. Ja, also wo ich gedacht habe, ja, das ist mal wieder so dieses schöne Gefühl von, ja, was der Engländer halt als eerie bezeichnet.
Ich wusste, was du sagst.
Ja, aber es gibt halt, ich finde, es gibt nicht so die richtige Entsprechung.
Absolut, sag ich jedes Mal, es gibt kein passendes Wort.
Ja. Ja.
Ja, cool.
Aber das ist leider nicht auf den gesamten Film so gesehen. Mhm. Also ich kann schon verstehen, wenn Leute bei dem Film irgendwann abdriften und sagen, ah, oh, nee, der hat mich irgendwann verloren.
So, okay. Ja, also ich habe ihn leider Samstag auch nicht geschafft. Hier Kollege Chris von Devil's Demons hat ihn ja auch gesehen, meint das gleiche Kurs wie du. War auch von Einzelmomenten eben angetan, aber insgesamt hat die Laufzeit eben, nicht die Laufzeit, die, ja, das Pacing einfach sehr, das Verschleppte, hat ihn sehr ermüdet teilweise, war sein O-Ton auch. Deswegen, ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, aber ich will auf jeden Fall noch nachholen. Aber ja, ein bisschen schade, dass er da die Spannungskurve auch nicht so aufrechterhalten kann oder zumindest zu spät damit anfängt, wie es ja klingt.
Ja, ich finde halt nur, dass er halt dann durch die Idee, die er da eigentlich erzählt, dass er dann halt doch schon noch ein bisschen was, also für mich mehr rausgeholt hat als für Chris, so wie wir uns unterhalten haben. Deswegen, also ich glaube, das ist dann auch ein bisschen typabhängig.
Ja, ich habe ja mit so, also ich glaube, in dieser illustren Runde bin ich, glaube ich, derjenige, der mit langsamen Filmen die wenigsten Probleme hat. Deswegen glaube ich, das sollte mir ganz gut gefallen. Und ich habe auch, in Hamburg lief er ja auch relativ früh, aber er läuft halt Samstag um 13 Uhr, also auch noch frisch, ohne irgendwas gesehen zu haben. Danach gucke ich noch diesen Above the Knee, der auch nur 75 Minuten geht. Und dann ist erstmal viel Pause bis Companion, also glaube ich, dass da auch der, wie nennt man das denn, der Tagesverfassung nichts im Wege steht dann.
Ja, ja. Bock. Ja, hier lief er, glaube ich, um 15 Uhr gegen 15 Uhr. Ja.
Genau, das war der auch für mich der erste Film, den ich geguckt habe und es war genau.
Den Above the Knee hat niemand von uns bisher gesehen.
Leider noch nicht, aber nee. Den haben wir als Screener, den können wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben nochmal
zeigen. Ja, aber auf den habe ich Bock, weil der ist ja von dem Typen, der Good Boy gemacht hat und.
Genau.
Ich hoffe, dass er auch vermutlich auch eine geile Grundidee hat und die dann einfach durchzieht und vielleicht besser rauskommt als bei Good Boy.
Ja, die Grundprämisse, die ist ja klar. Ich weiß halt nicht, was er daraus macht.
No,
da geht es ja einfach darum, dass der Typ sich halt ein Bein abschneiden will.
Ja, also vielleicht ist er aber noch mehr drin.
Genau, also deswegen mal gucken, was er dann aus der Geschichte macht, ja.
Gut, das ist ja wohl eine Art Geisteszustand, ne? Den es wirklich gibt, dass Leute sich halt
Genau, das hatte ja auch hier Schlogger bei dir bei Kino Plus erzählt.
Genau,
ja. Das ist ja so eine Body Dysmorphia, dass du halt quasi deinen Körperteil nicht anerkennst. Das, du hast das Gefühl, das gehört da nicht hin. So, das ist eine,
ja, ist ja in diesem Skins von dem Typen, der auch La Pieta gemacht hat, auch drin. Der eine Typ, der sich die Beine abfahren lassen will, da weil er eine Meerjungfrau sein will. Da ist auch diese Body Dysmorphia mit drin.
Okay, ja.
Der Seales, oder wie der heißt, ne?
Ja.
Ja. Boah, scheiße, den habe ich auch schon lange nicht mehr denken müssen.
Ja, ich muss da auch immer häufiger machen. Ich habe auch La Pieta neulich nochmal geguckt. Geht immer gut klar, der könnte auch bald mal wieder was Neues machen.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Also ich habe jetzt bisher, glaube ich, 2 Filme von ihm gesehen und die waren auf jeden Fall in einer Art und Weise verstörend, wie es wenige Leute heutzutage noch schaffen.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja, aber nee, auf jeden Fall, den werde ich auch noch nachholen, genau, ja. Den können wir auch noch mal reinnehmen dann. Was ich vielleicht noch kurz sprechen will, wäre noch Presence.
Ah, erzähl.
Der neue Soderbergh. Da war ich ja schon ein bisschen gespannt, so, und der Film fängt an und ich war erstmal, okay, gehe ich jetzt direkt raus oder überstehe ich diese Kamera? Er dreht halt wieder alles in Weitwinkel. Das sieht halt aus, ob du auf dem, ich hasse ja Weitwinkel, auch Fotografie auf dem iPhone oder so, wenn du halt in Weitwinkel, alles sieht verzerrt aus, ne, Türrahmen nach oben, Gesichter, weiß ich. Und der ganze Film ist halt komplett im Weitwinkel geschossen, aus der POV-Perspektive eines vermeintlichen Geistes, einer Entität, die in einem leerstehenden Haus verweilt und quasi, wir beobachten, wie eine neue Familie da einzieht, Eltern und 2 Kinder. Und ja, wir beobachten das Ganze eben aus der Perspektive einer vermeintlichen Entität, die dort eben schon zugegen ist. Und ja, wie gesagt, die Optik hat mich gleich genervt, aber man gewöhnt sich nach der Zeit halt dran, aber gleich mal als Warnung vorweg eben, also es ist nicht Wackelkamera, aber die Kamera ist tatsächlich relativ ruhig gefilmt in vielen Szenen. Wenn es nicht irgendwie anders nötig ist, aber eben diese Weitwinkeloptik dann bei Kameraschwenks hat mir schon erstmal ein bisschen was abverlangt. Das finde ich irgendwie einfach nicht angenehm anzuschauen. Ansonsten, ja, muss man ja auch gleich sagen, es ist kein typischer Geisterfilm. Es ist kein Scarefest. Es gibt keine Jumpscares quasi, sondern wir beobachten eben aus dieser, wir nehmen die Beobachterperspektive ein und beobachten eigentlich ein Familiendrama. Und das ist der Film eigentlich auch, der sich halt auf die Lebenden fokussiert und nicht aufs Totenreich, sondern wir sehen eben nur hier und da kleine Spooks, die aber eigentlich auch nur dafür da sind, den Figuren was mitzuteilen, um dann ihre Geschichten zu erzählen. Es geht hauptsächlich um die Tochter, die scheinbar davon erzählt, dass eben eine Freundin oder eine Schulfreundin oder so sich das Leben genommen hat oder ums Leben gekommen ist und daran sehr knabbert und eben psychische Probleme hat. Und das belastet halt natürlich auch die ganze Familie mit. Die Eltern haben auch zudem irgendeinen Zwist, irgendwas mit der Arbeit. Das wird aber nie so richtig aufgeklärt. Es wabert immer nur mit. Und der Film gibt uns einfach immer, ich fand die Inszenierung so ein bisschen Paranormal Activity mäßig. Es gibt immer Einzelmomente, der Familie, die irgendwie gerade ein Gespräch führen, irgendeinen Moment haben, in dem es irgendwas geht. Und dann gibt es zack, Schwarzblende, kurzer Zeitsprung und wir sind einen Tag später oder so und wir sehen wieder eine Szene aus dem Leben. Zack, Schwarzblende, zack, Zeitsprung, am Abend wieder irgendeine Szene. Das hat mich sehr an Paranormal Activity 1 erinnert, der genauso erzählt war. Und ja, wir sehen wieder diese Versatzstücke, lernen dadurch so ein bisschen die Charaktere, die Familie kennen. Aber vieles davon oder das meiste davon ist eigentlich auch egal, weil es wird nicht zu Ende geführt. Es ist einfach nur da, um so ein bisschen zu charakterisieren, mit was die Familie sind über den Tag beschäftigt. Hauptsächlich geht es um diese Tochter. Und die spürt als einzige in der Familie, auch so halt ein bisschen klischeehaft, die spürt, dass da irgendwas ist im Haus, vor allem in ihrem Zimmer. Der Rest der Familie ist halt natürlich wieder so, hä, du spinnst, beziehungsweise nimmst halt nicht ernst oder redest es ab. Der Einzige, der so ein bisschen zugänglich ist, der Vater, der auch eine coole Figur spielt, so, der ist so ein bisschen offen und will dir dann doch irgendwann mal zuhören, dies, das. Aber ja, ich möchte jetzt auch gar nicht dann zu viel verraten, aber das Ganze spielt halt auf etwas hin, was eben was mit dieser toten Freundin zu tun hat und so weiter. Aber was natürlich die Auflösung ist, verraten wir jetzt hier nicht. Jedenfalls war sie viel diskutiert und ist komplett anders, als man es komplett als irgendwie erwartet während des ganzen Films. Und dann muss man sich fragen, ist das jetzt plausibel erzählt worden bis dahin? Ich fand nicht.
Also eine Frage habe ich zum Beispiel schon
mal. Ja.
Wird uns als Zuschauern denn klar vermittelt, dass das ein Geist ist oder halt etwas nicht mehr wirklich Physisches?
Ja.
Ja?
Ja, weil wir gehen dann quasi als Kamera zum Beispiel, die Tochter ist duschen, wir sind im Schrank als Kamera, als Geistkamera und gehen dann quasi zum Beispiel zu Büchern von ihr und lassen die durch die Luft schweben, das sehen wir auch.
Okay.
Und legen sie auf den Schreibtisch oder so. Sie kommt dann raus, erschreckt sich, weil die Bücher nicht mehr auf dem Bett liegen, sondern auf dem Schreibtisch. Und wir haben das quasi selber gemacht. Also wir wissen es, ja. Wir sehen aktiv paranormale Dinge.
Okay.
Aber die schaden niemandem oder so, also sie wird niemandem angegriffen oder so, sondern wir sehen nur, dass da ist irgendwas. Und sie ist halt die Einzige, die das irgendwie merkt.
Ich habe jetzt schon wieder zu viele Fragen, die mit Sicherheit Steven Soderbergh niemals einlösen wird.
Ganz recht. Der Film beantwortet eigentlich relativ wenig, außer eine Sache, auf die das Ganze hinarbeitet. Ja. Und alles andere, wie gesagt, da ist auch wieder die ganze Zeit so ein Geheimnis gemacht, um irgendwas mit den Eltern, die da irgendwas von wegen, ne, der Vater ruft irgendwie seinen Anwalt die ganze Zeit an und ist irgendwie an irgendwie besorgt über Sachen. Das ist völlig egal. Das wird nie aufgelöst im Film. Weil das immer nur so, das sind einfach nur so Futter, damit der Film irgendwas zu erzählen hat. Aber ist eigentlich alles völlig egal. Hm. Ich fand den vor allem einfach langweilig, muss ich einfach sagen. Ich fand, also man steigt schon ein, ich fand die Familie auch irgendwie auch interessant, in Anführungszeichen, oder zumindest, wie gesagt, die Vaterfigur super sympathisch, die Tochter sympathisch, gerade auch so die Szenen zusammen, so Vater-Tochter-Gespräch gibt's da drin, so ist irgendwie schön und war auch sehr natürlich gespielt. Das fand ich, hat mir ganz gut gefallen alles, aber ich fand ihn sehr, er ist sehr ereignisarm. Weil es eben eigentlich ein Drama ist, was wir nur beobachten. Es hat halt ein bisschen was von A Ghost Story halt, aber ohne auch diese Melancholie, ohne diese Besonderheit dann irgendwo. Dafür ist es dann auch schon wieder doch zu Standard oder sieht eben aus. Du erwartest gleich einen Jumpscare, er kommt halt auch nur nie. Und es geht am Ende halt auch um dann was ganz, ganz anderes, wo ich am Ende auch dachte, ey, nee, irgendwie, du machst dich auch ganz Zeit einen auf so bodenständig. Und das Ende ist dann irgendwie so, da überschlägt er sich dann dreimal. Und dann denkst du, hä, wo kommt das denn jetzt her?
Klingt also wie klassischer Soderbergh.
Ja, deswegen, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn ereignisarm und dann am Ende will er irgendwie zu viel oder verschätzt sich dann irgendwie komplett an der Wirkung von gewissen Dingen. Und das fand ich dann irgendwie, plus die Auflösung per se dann noch, hat mich nicht abgeholt. Fand ich weder gut hergeleitet, alles nicht gut erzählt dann. Von daher, von mir keine Empfehlung für Presence.
Ja, bin ich auch nicht so wirklich heiß drauf.
Ich auch nicht. Wie gesagt, in Sieges waren schon die Stimmen echt sehr neutral bis nüchtern. So, da gab's,
Der Film ist auch einfach sehr nüchtern, das muss man einfach sagen. Der ist über die weiten Teile ist der einfach nüchtern. Ja. Du sitzt halt dann beobachtet.
Halt Soderbergh so. Macht halt so viel, aber es ist nichts wirklich sehenswert. Also immer so knapp unter, so wo man so denkt, ja, nee. Und gefühlt seit 20 Filmen schon.
Aber irgendwie komisch, dass der trotzdem seine ganzen Ideen immer wieder an den Mann kriegt, ne?
Also ja, aber ey, das ist ja auch, aber du siehst ja auch mit den Mitteln. Der Film wurde in 11 Tagen gedreht. Und ich weiß nicht, ob es ein iPhone ist, aber es sieht halt aus, wie ob es wieder schon wieder im Handy gedreht
ist. Nee, das ist, glaube ich, so eine Sony, eine einzige Sony-Kamera hat er, glaube ich.
Ja, okay. Immerhin mal kein Phone. Aber der Aufwand hält sich halt in Grenzen, das Budget wahrscheinlich auch. 11 Tage Drehzeit, ja.
Ja gut, aber ich meine, der kommt dann trotzdem, ne? Wird er dann nach Sitges geholt und natürlich. Hat da seine große Red Carpet
Premiere. Er packt seinen Namen drauf und es gibt ja, glaube ich, auch trotzdem Leute, die seinen Kram mögen. Ich fand's sehr unterwältigend.
Ja, aber ich meine, er hat 9 Filme jetzt in den 20er Jahren gemacht und Funny Thing About the Future, nie was von gehört, Full Circle, irgendeine Serie, von Kimmy habe ich was gehört, No Sudden
Move. Den habe ich gesehen.
Nichts von gehört. Magic Mike habe ich leider geguckt. Furchtbar.
Habe ich gesehen.
Und dieser Blackback sieht halt auch so stinklangweilig aus. Dieser Agenten-Thriller, der mit Cate Blanchett und Michael Fassbender jetzt kommt. Also, das wie der allerletzte Videotheken-Direct-to-DVD-Ramsch, finde ich.
Ja, er zerrt halt noch immer so ein bisschen von seinem Arthouse-Bonus, ne?
Oder halt von seinem Ocean's 11-Hype, der auch irgendwie. Keine Ahnung, aber jedenfalls, also ich mag ihn auch irgendwie, aber warum genau, kann ich nicht sagen, wenn ich so gucke. Auch sowas wie The Laundromat, auch furchtbar gewesen. Logan Lucky fand ich ganz furchtbar. Das letzte Gute war,
Logan Lucky mochte ich.
Ich glaube, Side Effects war, glaube ich.
Den mochte ich zum Beispiel nicht, da fand ich Contagion besser. Side Effects fand ich nach Ende raus wieder so. Typisch Soderbergh, irgendwas passiert, aber nicht wirklich was mit erklärt.
Aber er hat auch 2018 diesen Unsane gemacht, wo man auch die ganze Zeit denkt, das läuft auf was Großes hinaus, läuft's aber nicht.
Nö. Den fand ich aber leider auch sehr anstrengend zu gucken. Also deswegen fühle ich da mit André mit, weil das war nämlich der iPhone-Film.
Ja, und deswegen, ich glaube auch, dass Presence genauso ist, nur halt mit einem Spukhaus, wo es aber auch gar nicht um Spuk geht. Genau wie es bei Unsane auch nicht so um diese Mental Institution geht.
Ja.
Ja, nee.
Und bei Side Effect auch nicht so wirklich um irgendeinen Pharma-Skandal, sondern halt dann irgendwann nur um die Befindlichkeiten von einzelnen Leuten, die da.
Ja, also ich muss nicht.
Ja, aber dann haben wir doch zum Schluss noch eine echte Empfehlung für euch, oder? Wenn wir schon bei Geistern sind.
Ach so, ja, wenn wir noch über der Talent Society, weil da hatten wir ja immer schon mal, oder ich hatte schon immer drüber gesprochen und ich wollte mir ja noch für meine möglicherweise Top 10 des Jahres dieses Jahr aufheben, aber André war ja auch sehr angetan, zu meiner Freude.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand den richtig, richtig sympathisch.
Ich fand den auch klasse. Also nur kurz zur Inhaltsangabe. Es geht hier um Geister, die halt nach ihrem Ableben in einer Art oder beziehungsweise immer noch auf unserer Welt weilen, auch in der Lage sind, Dinge zu berühren oder Dinge zu bewegen oder sonst irgendwas, aber sich schon ihren Platz hier der Welt verdienen müssen, beziehungsweise nicht ganz einfach ohne Grund hier in unserer Welt sind. Die einen eben, weil noch an ihnen sie gedacht wird, ja, weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Altar haben, eine Erinnerung oder sonst irgendwas und deswegen verweilen sie noch hier. Die anderen, weil sie tatsächlich schon eine richtige Aufgabe vollführen, wie zum Beispiel Leute erschrecken auf öffentlichen Toiletten. Und dann aber auch wiederum welche, die halt richtige Stars in der Geisterszene sind, weil sie halt eben diese urbanen Legenden geworden sind, aus denen irgendwelche Filme geworden sind oder die halt sich Leute über Jahrzehnte und Generationen hinweg erzählen. Und wir lernen mit Dead Talent Society nun einen, einen Frischlingsgeist kennen, der droht zu verschwinden, weil sein Andenken auch eben aus Versehen in den Müll geschmissen worden ist. Und jetzt hat sie 30 Tage Zeit, um sozusagen eine Art Rechtfertigung für ihre Geisterexistenz zu erbringen. Und das versucht sie halt, indem sie ebenfalls eine Spuklegende werden möchte und sich dafür dann halt eben mit einer echten Spuklegende zusammentut. Kann man das so sagen?
Ja, ne?
Ja.
Und wo ich dachte, das ist tatsächlich ein Film, der echt schon ernsthaft auf Horror geht oder zumindest halt schon auch ein bisschen ernsthafter versucht, Leute zu erschrecken, war ich überrascht, dass der Film dann doch eher witzig gemeint ist. Und dann war ich wiederum überrascht, dass mir der Film sehr ans Herz gegangen ist.
Ja, fand ich auch. Mhm.
Ich weiß aber, wie seht ihr, also was fügt ihr hinzu?
Ja, ich war ja auf jeden Fall sowieso gespannt drauf, hatte ich ja auch schon letztes Jahr gesagt, als ich zuerst mal Film gehört habe, einfach weil ich ja so generell das ganze Thema Urban Legends und so super mag. Und da drin stecke und gerade so eben die asiatischen, ne, wo quasi hinter jeder Klotür irgendeine Legende lauert irgendwie, weil die sich ja für alles irgendwas ausdenken, weil ich ja super sympathisch finde halt, diese Legendenbilder, weil das halt bei denen da eine ganz andere Wichtigkeit auch spielt und dass da einfach eine Gesellschaft eine große Rolle spielt, diese Urban Legends und so Geistersagen und so. Und ich finde, der Film verpackt das halt so super charmant. Diese Idee, dass du halt diese Parallelwelt hast, in der halt diese Geister eigene Talkshows haben, sich einen Oscar verleihen für den besten Jumpscare des Jahres und Co. Das ist so, so lustig und charmant, aber auch nicht so, es ist halt nicht so Karlauer lustig, aber der bombt dich halt so zu mit so kreativen Dingen. Oder wenn sie da am Anfang, diese Szene im Park, wo dann so einfach ein Mensch, also ein lebender Mensch, durch den Park geht und sieht dann auf so einem Kinderspielplatz wie so eine Kinderschaukel, so, wo man sich so reinstellt und so sie auf der Stelle geht, so wackeln sieht und kriegt so Angst und läuft weg. Und dann siehst du halt dann die Geisterview, wie da einfach halt ein Mädel draufsteht und quasi eine Runde Aerobic macht, so als Geist. Das ist einfach so kleine Momente. Oder diese drei Geistermädels da im Park auf dem Klo spuken da und halt versuchen, sich irgendwie ihre Lorbeeren zu verdienen und sowas, obwohl sie halt nichts drauf haben.
Ja, oder diese drei Tunnelgeister, die dann später zu den Gehilfinnen von Jessica werden, dem aktuellen Ghoststar.
So, die eine eigene Legend bilden wollen und am Ende fallen sie halt auf den Superstar rein und werden halt nur Doubles so, weil sie besser nichts taugen. Da sind schöne Sachen dabei und diese ganze, da wird halt schön diese ganze Influencer und Promi-Industrie halt schön so hops genommen auf dieser Geisterebene irgendwo. Und wo es halt eben auch im Endeffekt um, ja, wer ist besser, wer ist jünger, wer ist schöner, quasi auch das Substance-Thema schon wieder, nur hier so mit Geistern, ne? Die old-fashioned Geister-Superstar-Frau, die halt noch im Hotel spukt nach irgendwie 40 Jahren, was aber keinen mehr interessiert, das ist die Junge, die halt jetzt alles ins Internet geht, ne, und beide halt nichts voneinander quasi. Das ist halt super schön, diese ganzen sozialen Themen rübergebracht in diese Geisterwelt.
Ja, aber dass dann, man halt, aber dann sind halt die Figuren meiner Ansicht nach auch echt so sympathisch, dass man mit den einzelnen Geisterschicksalen echt, ich weiß nicht, ich fand das mitfühlen.
Ja, ja, absolut. Und dann, weil genau das, weil die halt alle dann auch eine Backstory bekommen. Du hast dann diesen, den Schlagersänger, der vor kurz vorm Durchbruch von einer Lampe erschlagen wird. Du gefährst halt immer, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Und das halt sehr kurz und knackig, aber so, dass du es halt mitfühlen kannst. Und dann hast du ja quasi auch am Ende, haben wir auch so eine Art Losers Club, die halt zusammenstehen, die halt in ihrem Leben auch irgendwie zu Lebzeiten irgendwie betrogen wurden, verlassen wurden, nicht das geschafft haben, was sie wollten und darunter noch leiden, aber gemeinsam sind sie stark und finden halt zueinander und haben dann trotzdem noch irgendwie einen Purpose und einen Sinn im Jenseits jetzt. Und das ist halt, das ist das, was ich meinte auch, das finde ich auch, das kam unerwartet. Und diese Ebene funktioniert. Und er nimmt sich dann auch die Zeit, dann auch mal kurz wirklich Drama zu sein, bevor er dann wieder kreativ und albern und drüber wird. Und diese Mischung mochte ich total. Und weil die Figuren auch so ans Herz wachsen, weil die so gut funktionieren, fieberst du halt auch mit und willst auch irgendwie, dass sie schaffen, was sie noch erreichen wollen. Und das geht halt total auf.
Ja. Und hinzu kommt eine. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt jetzt gerade immer wieder so ein paar chinesische Filme. Ah nee, der ist, woher kommt er aus?
Der ist taiwanesisch.
Taiwanesisch. Aber ich musste schon auch an Escape from 21st Century denken. So von der Energie des Films
her. Den habe ich nicht gesehen, ja, okay.
Ja, also wie der Film halt quasi seine Geschichte erzählt, was er alles da reinfeuert und so. Und der ist ja teilweise auch echt schnell und hektisch und grell. Aber voll, ja. Verpackt das ja halt nun mal halt mit sehr vielen Inhalten so oder mit sehr vielen Elementen. Und das fand ich halt, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde es, jetzt sind gerade so Einzelfilme irgendwie, die zahlen nicht auf diese großen Blockbuster-Themen ein, die weiß nicht, entsprechen nicht den üblichen Themen so, aber die besitzen und haben auch nicht das größte Budget, aber besitzen halt irgendwie so eine schöne Wildheit.
Mhm. Ja, voll. Und alles, was er nicht im Budget hat, macht er mit Kreativität halt weg.
Ja.
Und selbst die Effekte sehen trotzdem immer noch, es gibt ein paar auch echt müßige, aber weitestgehend sieht das auch alles okay aus. So war ich auch überhaupt nicht abgetan. Und was ich halt einfach geliebt habe, waren diese ganzen Behind-the-Scenes-Sachen. Wie du halt siehst, wie sie diese Scares aufbauen. Ob du die ganze Zeit so Making-of Urban Legend guckst.
Ja.
Wie sie dann da mit den Gehilfen, der eine, diese Szene, wo sie im Aufzug sind und der eine immer wieder diese Aufzugtür aufdrückt, während die andere die schließen will. Beide hämmern da, wie so auf so einem Button-Mashed besten Tekken-Turnier, hämmern sie auf diese Buttons, ich hab so gelacht. Also er hat einfach richtig gute Einzelmomente und diese ganzen, ja, wie gesagt, wie so diese Scares aufgebaut werden. So der eine muss das Telefon holen, der andere muss anrufen, der andere muss irgendwie in der Zeit einen Stuhl runterwerfen. Was das für ein Aufwand ist, jemanden zu erschrecken. So, das ist richtig geil.
Das ist so eine Art, super das waren immer so eine Art One-Cut of the Dead mit Geistern, so, ne?
Ja, aber halt immer in so klein, mit kleinen Einzelszenen, so immer wieder. Ja, das fand ich richtig, richtig cool. Ja. Ich fand ihn lustig, sympathisch, herzlich. Der hat irgendwie alle Aufzugknöpfe mir gedrückt.
Und ist halt ein guter Festivalfilm.
Das ist ein schöner Festivalfilm. Ja. Das war das Schöne, ich habe mir den jetzt im Kino leider nicht nochmal angucken können, weil ich dann nach Hause musste. Aber ich hatte dann noch mit einigen Leuten, bevor der Film gestartet ist, gesprochen. Und habe halt auch gesagt, ey, der hat mich echt überrascht, so, weil ich halt was anderes erwartet habe. Und vor allem hätte ich nicht erwartet, dass ich richtig gerührt bin von diesem Film. Und ich habe dann halt mit zwei, drei Leuten, die ich dann nach der Vorstellung am nächsten Tag nochmal wieder getroffen habe, die haben das auch genauso dann gesagt. Die so, ey, der war ja wirklich herzlich, liebenswert, charmant, was weiß ich, reizend so. Also, und auch haben ebenfalls wirklich nicht so damit gerechnet, in der Art und Weise. Und das fand ich schön, dass ich da nicht allein mit der Wahrnehmung war.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube, man kann natürlich auch erstmal erwarten, das wird natürlich irgendwie schon auch ein Gruselfilm, der vielleicht eben lustige Elemente hat, aber er ist ja schon auf jeden Fall vorrangig Comedy.
Ja.
Comedy, dann noch Drama, aber so richtig Grusel ist da ja auch nicht drin. Nee, aber ist ja nicht schlimm, will ja auch gar nicht sein.
Aber ich finde, Taiwan hat auch einen ganz guten Lauf. Also letztes Jahr Tiger Stripes, davor war es dann Incantation, dann The Sadness. Also kommen wenig Sachen nach Europa beziehungsweise so in den Westen rübergeschwappt. Aber wenn was rüberschwappt, ist schon immer was, wo man so denkt, das ist aus vielerlei Hinsicht empfehlens- oder sehenswert.
Ja, und mal wieder was anderes irgendwie, ne? Also ein schöner, frischer Ansatz an solche Themen. Ich meine, ist ja auch nicht neu, dass wir irgendwie eine Geisterparallelwelt schon gehabt haben, so. Ja. Ne? Also
nee. Ja, und auch dieser Monsters, den ich so gern mag, ist ja auch aus Taiwan.
Ah, der ist auch aus Taiwan. Ja. Den habe ich noch auf der Liste, den muss ich noch gucken. Ich noch
ja, gesehen. Die Tension mochte ich ja super gern. Also auch vom selben Regisseur wie der Talent Society. Also.
Ah, das ist dieser aufwendige Film gewesen.
Ja, genau. Ne? Mit diesem Videospielverfilmung.
Mit diesem Heim, ne? Oder Asylum oder irgendwas, was war das?
Ja.
Genau, ja. Ja, den habe ich auch gesehen.
Ja. Also immer, also wenig, was irgendwie rüber schwappt, aber was ja halt bei vielen asiatischen Horrorfilmen, also aus Südkorea kommt ja auch inzwischen nur noch selten irgendwas. Also Exhumer, Sleep ist auch nie irgendwo erschienen, glaube ich.
Ist der echt? Ist der bisher noch nicht erschienen?
Ich wüsste nicht. Also ich habe das jetzt auch nicht so. Also es war jetzt eher
Ich meine aber, irgendwer hat die Rechte, habe ich schon gehört. Ich glaube, Playon oder so. Irgendwer hat die Rechte auf jeden Fall schon am Start. Der kommt.
Ja, der Talent Society wird sich wahrscheinlich auch jemand irgendwie die Rechte krallen.
Das glaube ich auch. Den kann man, glaube ich, gut vermarkten. Das geht.
Finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall eine echt schöne Empfehlung vom Festival. Also falls ihr noch auf die White Nights geht, merkt euch den bitte gerne vor.
Ja, auf jeden Fall. Und apropos The Sadness, hatte ich auch gerade gelesen, hier Rob Jabez, der hat ja jetzt außerdem nichts mehr gemacht. Der wird ja jetzt tatsächlich doch die Regie übernehmen für eine Verfilmung von der Vorlage quasi, von also seine Inspiration von zu Sadness.
Ah, von hier.
Das waren ja diese
Comics, Crossing oder so, ne? Ja. Crossing?
Oder wie Crossing, heißt? Genau. Ja. Der wird jetzt eine Crossing-Verfilmung Regie führen.
Okay.
Also macht er eigentlich quasi Sadness 2.
Ja. Also er macht.
Why not?
Obwohl man ja vielerorts irgendwie schon auch gehört hat, dass das ja noch krasser sein soll als The Sadness.
Ja,
ich hab das große Band da. Das ist, also da ist viel noch mehr mit noch Sex, noch viel mehr sexuelle Gewalt und noch derbe auch gegenüber Kindern und Babys und allem. Also ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich so hart in den Film bringen. Damals, als wir zu The Sadness hatten, wir ein Interview mit ihm. Da hat er erzählt, sein nächster Film wird ein Monsterfilm. Mhm. Aber der kam scheinbar jetzt erstmal gar nicht. Mhm. Ja. Vielleicht kein Geld für bekommen oder so. Naja, bin gespannt.
Hoffentlich ist das nicht auch so irgendwie so eine Ecke, in die er sich dann irgendwie festfährt, wenn
genau,
er
jetzt mal härter halt
und tabubrechender werden zu müssen.
So. Genau, nur so Hardcore-Stuff. Ja, mal gucken.
Ja, mal gucken. Aber ja, das war's erstmal an dieser Stelle.
Mal gucken, von uns, oder? Eigentlich immer gutes Schlusswort.
Also.
Fantasy-Filmfest, mal gucken.
Ja. Mal gucken, welcher Film euch so gefällt. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne bei Discord. Oder auch bei.
Du kannst ja noch mal ganz kurz, bevor wir raus sind, zu Eiser Executioner, weil wir den jetzt gar nicht erwähnt haben, weil es ist ja schon Sieges, hast du den ja gesehen. Gucken, nicht gucken.
Ich sag mal so, es ist natürlich deutlich hilfreicher, wenn man den Vorgänger kennt. Veteran Above the Law, so heißt er, glaube ich, auch bei uns. Oder The Veteran auf jeden Fall, weil hier einfach die Geschichte von dem gleichen Polizisten weitergeführt wird. Und ja, es ist schon hilfreich, den Film zu kennen, weil er immer wieder Bezug nimmt auf die Vorgeschichte, in der der Polizist, gespielt von Hwang Jung-min, einen sehr reichen und fiesen Drecksack zur Strecke gebracht hat und das halt am Ende damit erreicht hat, dass er eben ihm nicht Gewalt zukommen lassen hat, sondern halt ja, sich nicht gewehrt hat, als der Reiche ihn verprügeln wollte. Und dadurch konnte er ihn letztendlich dann auch festnehmen. Und hier geht es jetzt quasi darum, dass ein selbsternannter oder beziehungsweise ein Vigilant mehrere Menschen umbringt, möglichst medienwirksam und auch vor laufender Kamera, die seiner Meinung nach der Justiz durchs Netz geschlüpft sind oder von der Justiz eben nicht richtig bestraft worden sind. Ja, also Leute, die zu früh auf freien Fuß kommen, Leute, die gar nicht erst wirklich verurteilt worden sind oder nur so Sozialstunden ableisten mussten, obwohl sie erwiesenermaßen schlimme Dinge begangen haben. Und die bringt er halt rum. Und der Polizist, wie heißt der Inspektor? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Okay. Soy de Chol oder so, der ja, macht sich jetzt halt quasi auf die Jagd nach dem. Muss aber zeitgleich auch so ein bisschen sich um seinen teenagenden Sohn kümmern, der sich so ein bisschen von ihm entfremdet hat, aber dann auch unter einer Gruppe von Bullies an seiner Schule leidet. Und das hat dann letztendlich, führt das beides so ein bisschen übereinander. Und das hat dann viel, unter anderem Action zur Folge, aber halt auch eine ganze Menge Medien- oder Sozialkritik in diesem Punkt. So. Also da wird auch das Social Media Game nochmal gut aufs Korn genommen. So. Aber ich, wie gesagt, den kann man gucken, ohne dass man das kennt. Aber wie gesagt, bei manchen Stellen nimmt er dann doch sehr deutlich Bezug auf den Vorgänger. Und da wird man sich, glaube ich, als völlig Ahnungsloser schon fragen, was das jetzt soll. Oder beziehungsweise da fehlen halt gewisse, da hat man gewisse Lücken, dann so gesehen.
Ja, okay.
Ansonsten ist der wieder, ist der echt, ist der einwandfrei, ne? Also der ist schnörkellos und unterhaltsam inszeniert. Der hat gewisse Härten, der hat schön choreografierte Fight- oder Verfolgungsszenen. So, der ist gut gespielt. Also da kann man jetzt nicht wirklich, also das ist schöne Standard-Action-Thriller-Kost eben aus Korea. Und da kann man sich nicht beschweren. Also da macht er nicht viel anders oder besser oder schlechter als andere von dem Kaliber. So. Mhm. Ich fand den Above the Law, den Veteran, den Vorgänger, fand ich ein bisschen besser, muss ich sagen. So, weil da fand ich das Thema und auch die Emotionen, die der erzeugen konnte, fand ich da schon etwas besser gemacht. Und jetzt hier bei dem Nachfolger hat er mich leider nicht ganz so gekriegt. Aber das ist immer noch wirklich anständige Korea-Ware.
Mhm. Okay. Gut, das wollte ich nur noch mal kurz sicherstellen, weil wir den gefühlt seit 4 Monaten nicht mehr erwähnt haben, was bei uns ja immer eine kleine Ewigkeit ist. Und der da eigentlich der einzige Actionfilm ist, der diesmal in dem Line-Up dabei ist. Ja, stimmt nicht. Nightcall.
Nightcall.
Ja, den haben wir ja schon Nightcall häufiger halt empfohlen.
Noch, ja. Eher so Crime. Execution hat doch deutlich mehr auf die Fresse halt, ja. Und übrigens, als ich im Discord erwähnt hast, eine Sache noch im Discord, liebe User, Pinker Pete hat erwähnt, dass wir sollen ja immer gerne auch Filme erwähnen, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Wollte einmal erwähnen, dass Mother Superior, österreichischer Genrefilm, der beim Brugor lief vor zwei, drei Jahren, jetzt bei Prime verfügbar ist.
Oh, okay.
Ja. Dann cooler Hinweis, also wer österreichisches Genre-Kino mal reinziehen will, Mother Superior jetzt bei Prime. Kann man sich ja mal gucken. Ich kenne ihn noch nicht, werde ich mir mal auf die Watchlist setzen.
Oh, die Regisseurin heißt Marie-Alice Wolfszahn.
Ja, Wolfszahn, ja, fand ich auch
einen guten Name. Ja, guck ich mir auch mal an.
Ja, da als Tipp noch für euch.
Super, dann haben wir doch jetzt hier quasi hoffentlich ein paar schöne Empfehlungen für euch. Ihr seid vorgewarnt oder eben vorgeheizt für die weiteren Filmfest-Nights. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Oder übernächste. Müssen wir mal schauen. Scheiße. Ja. Das klingt jetzt wieder scheiße.
Nee, nein. Ach, also, wir werden dieses Jahr schon mindestens 45 Ausgaben machen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. In diesem Sinne wären wir sehr dankbar, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt, überall folgt, wo es geht. Und auch vielleicht gerne auch mal hier einen Kommentar, einen Daumen hoch, einen Stern oder irgendwas dergleichen. Ablast und dalast. Und ansonsten, vielen Dank, Tino. Vielen Dank, André.
Ja, vielen Dank
dir. Viel Spaß beim Fantasy Filmfest.
Danke, werde ich haben.
Und wir sehen uns dann, hören uns dann nächste Woche.
Mhm. So, da so hast du es ja dann doch wieder gepromised.
Vielleicht bin ich da wieder von Anfang an dabei, muss nicht quer reinschießen.
Gut, reingehauen. Tschüss.
Tschüss.